Der D-Book-Podcast vom Malteser Hilfsdienst mit Uta Maria Santop.
Herzlich willkommen zum D-Book-Podcast des Malteser Hilfsdiensts mit Uta Maria Santop. Hallöchen.
Hallo.
Das ist ja jetzt schon eine ganze Weile her, dass wir uns mal zusammengesetzt haben. Mai war, sagen mir die Dateien, war da so im Datum. Da ist ja wahrscheinlich eine ganze Menge passiert und du wolltest einfach mal uns ein kleines Update geben, was da jetzt quasi in der ganzen Gewaltschutzpräventionsgeschichte so abläuft.
Ja, da gibt es so viel. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber vielleicht erzähle ich dir mal, dass ich im letzten September einen ganz tollen Fachtag abhalten durfte. Und das unter Corona-Auflagen, das war schon ein besonderes Ereignis. Und zu dem Fachtag habe ich ganz viele Leute eingeladen, die so in Sozialämtern sitzen, Sachgebieten, Unterbringung und Leistung, also kommunal und auch von Landesebene. Und ich hatte 90 Plätze zu vergeben und 3 Stühle waren noch frei. Also ich musste auch einigen absagen, weil ich nicht so viele Leute auf die Einrichtungen verteilen konnte. Ich hatte ein ganz schönes Tagungsgebäude buchen dürfen in dem Haus an der Dreikönigskirche. Einen ganz großen Saal. Ja, und da hatte ich ein ganz tolles Tagesprogramm mir zusammenstellen können. Also ich habe sehr viele Referenten gefragt und ein ganz großer Punkt war an dem Tag zum Beispiel Täterarbeit. Dann haben wir auch über Personalmanagement gesprochen. Kann man sich jetzt gar nicht so viel vorstellen, aber ja, das ist ein bisschen abstrakt, ist aber ganz, ganz wichtig, gerade wenn man so an die Dienstplangestaltung denkt, die jetzt in Flüchtlingsunterkünften durch die Mitarbeiter zu leisten sind oder auch über Einbau von Schutzkonzepten in das alltägliche Arbeiten, auch, dass die Leute geimpft werden müssen, dass die Weiterbildung brauchen, sagen wir mal, qualitätssichernde Maßnahmen, so heißt das im Personalmanagement-Jargon. Auch über Ausschreibungsprozedere haben wir gesprochen, wenn man jetzt eine Einrichtung über eine EU-Vergabe ausschreiben möchte, wie man das machen kann, dass eben auch ein gutes Konzept gewinnen kann, dass es da so ein Ranking gibt. Ja, und dann gab es da sehr viel Vernetzung an dem Tag. Wir hatten ja auch noch einen Workshop zum Thema häusliche Gewalt. Täterarbeit habe ich schon gesagt. Und die Teilnehmer des Tages haben auch ihre Visitenkarten getauscht, haben sich dann nochmal getroffen, telefoniert, E-Mails geschickt. Das weiß ich, das haben mir einige Teilnehmer im Nachgang erzählt. Und ich hatte auch ein ganz großartiges Feedback und war selber ganz überrascht, wie positiv der Fachtag angenommen wurde, sodass ich mit meinem Chef besprochen habe, wenn das so gut lief, dann wollen wir das nochmal machen.
Also du hast diesen Fachtag quasi dann auch entsprechend vorbereitet letzten Endes. Also du warst
ja
diejenige, die gesagt hat, okay, wir machen das jetzt hier und los geht's.
Genau, also ich habe Referenten dafür eingeladen, die dann zum Beispiel die Workshops mitgemacht haben oder dort einen Input gehalten haben. Da waren auch einige Teilnehmer zum Beispiel von den Malteser Werken dabei, die aus ihrer Erstaufnahmeeinrichtung berichtet haben oder generell konzeptionell erzählt haben, wie sie die Mitarbeiter gut für die Arbeit vorbereiten. Die waren in dem Workshop Personalmanagement eingebunden. Und bei der Täterberatung zum Beispiel habe ich mit Escape und Triade zusammengearbeitet, die Täterarbeit in Sachsen machen. Die haben Beratungsstellen, auch eine Männerschutzwohnung zum Beispiel, arbeiten auch sehr viel in der Prävention und bieten dort ganz tolle Konzepte an, um die Menschen dazu zu beraten oder ihnen zu erklären, wie kann man sich da verhalten, was gibt es für Möglichkeiten, auch im Bereich Opferschutz. Ja, und zum Thema häusliche Gewalt gab es einen Workshop, den habe ich mit dem Justizministerium gemacht, mit dem Referat Gleichstellung. Das war auch ganz toll. Diese Leute konnten den Kirchsaal zum Beispiel nutzen für ihre Zeit, die sie hatten am Nachmittag für den Workshop. Ja, und da gab es, sagen wir mal so, von den 90 Teilnehmern circa immer 30 pro Workshop. Und das war dann eine ganz intensive Arbeit. Also waren auch sehr viele gute Gespräche wohl möglich. Und auch bei mir in dem Workshop Personalmanagement waren sehr viele Fragen, die man beantworten konnte oder wo man jemanden unter den Teilnehmern gefunden hat, der die dann beantworten kann. Das fand ich ganz großartig, dass diese Möglichkeit so war und dass auch die Teilnehmer so Lust hatten mitzumachen und sich da ein Stück auch ja geöffnet haben.
Na, es scheint ja wohl auch ganz schön Bedarf zu geben, ne? Wenn du sagst, dass da so viele Leute dran teilnehmen wollten, das ist ja schon nicht schlecht.
Ja, weil das sind ja auch, ich habe ja ein großes Gebiet, das ja Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen umfasst ungefähr nicht ganz 280 Einrichtungen. Manchmal hatten Betreiber mehrere Häuser, manchmal aber auch ein Betreiber nur ein Haus, manchmal die Kommune, manchmal ein Land, das ist recht unterschiedlich. Aber das sind ja sehr, sehr viele Menschen, die da auch Entscheidungsträger sind und dort auch ja eine Richtung vorgeben könnten oder etwas verändern könnten. Und natürlich, wenn man so einen Fachtag macht, habe ich diese Leute auch angesprochen. Und ich hatte so viele Interessenten, dass ich eben gar nicht alle aufnehmen konnte. Das war ein bisschen schade, aber vielleicht geht es ja in diesem Jahr, dass dort mehr Leute teilnehmen können.
Hättest du mehr machen können, wenn Corona nicht wäre, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also die Tagungsstätte hatte mir eben dann unter diesen Auflagen 90 Plätze zugesichert. Das würde gehen, auch mit diesen Abstandsregelungen. Das musste man ja berücksichtigen. Auch was jetzt so die Essensausgabe betraf, das war dann alles so portioniert und abgepackt. Ja, ich denke, wenn das wieder möglich ist, könnten vielleicht 150 bis 200 Menschen an dem Fachtag teilnehmen. Das wäre so auch eine Größe, die könnte man schaffen, wenn eine gute Organisation so ist. Und für dieses Jahr habe ich auch schon Referenten organisiert und es gibt auch schon ein Datum und auch wieder dieses Tagungshaus in der Dreikönigskirche. Und ja, zum Beispiel haben die Einrichtungen mir ganz oft gesagt, was sie sich wünschen oder wo sie so Fragen haben. Das sind eben Sachen wie, was gibt es für einen guten Wachschutz oder wie kann man Leute dort einbinden, die Sicherheit gewährleisten, die auch menschlich gut drauf sind, die da auch einfach geeignet sind. Oder es wird nochmal um Schutzkonzepte gehen. Eine ganz große Baustelle für viele Einrichtungen ist auch das Thema Sucht bei Geflüchteten. Und man hatte sich zum Beispiel auch im letzten Jahr in den Feedbacks nochmal gewünscht, dass es vielleicht mehr Podiumsdiskussion oder Beteiligung gibt. Und da werde ich in diesem Jahr auch tatsächlich eine Podiumsdiskussion machen zum Thema Opferschutz und häusliche Gewalt. Und da wird auch jemand vom Opferschutz einfach mitmachen. Jemand auch vom Bundeskriminalamt und auch Leute aus der psychosozialen Betreuung, aus einer Erstaufnahme und einer Krisenintervention, sodass man da einfach auch erzählt, wie funktioniert das für geflüchtete Frauen, die vielleicht ein Problem dort haben oder eine Anzeige machen wollen oder es dauert so lange, bis eine Anzeige läuft. Was mache ich so lange? Was sind dort so geeignete Maßnahmen? Ja, und da können die Teilnehmer etwas berichten und auch das Publikum kann dazu Fragen stellen. Ja, das wäre so der Fachtag. Das ist eins, was in diesem Jahr stattfindet. Ich habe ja schon gesagt, dass sehr viele Fragen auch von den Einrichtungen an mich herangetragen werden und nun kommt so ein bisschen Corona wieder ins Spiel. Und um diese Fragen besser zu beantworten und auch die Leute ja mitzunehmen oder ihnen das zu ermöglichen, dass sie da teilnehmen können, biete ich so Online-Seminare an und da habe ich jetzt drei in Vorbereitung.
Zusätzlich zum Fachtag?
Ja. Also,
ja. Oder sagst du, weiß nicht, wir machen den Fachtag und bieten das zusätzlich noch online an, dass man da quasi auch noch dran teilnehmen könnte, ist dann natürlich nicht dieses, wir treffen uns alle und können gut miteinander schwatzen und so und jetzt zusätzlich noch Online-Seminare.
Ja, die mache ich zusätzlich, weil bis September, so ist der Fachtag geplant, ist ja noch ein bisschen hin. Und die Probleme, die die Einrichtungen haben, oder sagen wir mal Fragen, das sind ja nicht Probleme, sondern ich habe eine Frage und brauche dafür mal eine Antwort oder eine Idee. Dafür habe ich diese Online-Seminare geplant und die haben so einen Umfang von 2 Stunden. Vielleicht auch 2,5 Stunden, mal gucken. Da ist es so geplant, dass ich dafür Referenten einlade, die über einen Zoom-Link zum Beispiel dann sich beteiligen mit einem Input-Referat, vielleicht 20 Minuten. Und dann gibt es im Anschluss an die Referate noch eine kleine Zeitsequenz von einer Stunde vielleicht, wo die Teilnehmer von dem Online-Seminar Fragen stellen können, wenn das jetzt sehr viele sind über den Chat, wenn das nicht so viele sind in einer direkten Zuschaltung. Und dann werde ich als Moderatorin die Fragen an die Referenten weiter schicken und das so ein bisschen zuteilen, wer auf was antworten kann. Und dann können sich die Teilnehmer des Online-Seminars auch diese Informationen nochmal als ein PDF-Dokument von mir einfordern oder schreiben auch mit. Und ich denke, das ist nochmal eine ganz gute Vernetzung, niedrigschwellig, weil man jetzt auch eben nicht so viel reisen kann. Und weil die Interessenten von diesen Themen, was jetzt so meint, Betreiber von Heimleitungen oder auch Entscheidungsträger in den Kommunen, gar nicht die Zeit haben, ganz weit zu reisen und stundenlang für diese Informationen vielleicht sich auf den Weg zu machen, so dass ich das so ein bisschen anpasse an die zeitlichen Notwendigkeiten und das dafür entdeckt habe, 2-2,5 Stunden so Kurzseminare zu halten, wo man Fragen eben nochmal beantwortet, die so aufploppen.
Und das sind jetzt eher so Fragen, die jetzt wahrscheinlich nicht bis zum Fachtag, bis zum nächsten dann warten können. Was sind denn das für Fragen?
Ja, also eine Frage ist zum Beispiel, wie bringe ich behinderte Geflüchtete gut unter? Wie mache ich das? Was brauche ich dafür? Und das wird mein erster Workshop sein oder Online-Seminar, was jetzt im April stattfinden wird. Und dafür habe ich zum Beispiel eingeladen als Referent jemand von einer Erstaufnahme in Sachsen, die nur für Geflüchtete zuständig ist, die behindert sind oder Pflege brauchen. Und das ist eine ganz kleine Einrichtung, die ist in Chemnitz, heißt Co-Werk. Und die sind schon ganz lange ein Partner beim Thema Inklusion, haben dort auch schon sehr viel Erfahrung. Und die werden darüber sprechen, wie sehen die Bedarfe aus für Geflüchtete mit Behinderung, wie versorgen wir die. Das sind aber Menschen, die eben noch in diesem Anfangsmodus sind, wenn sie dann nach Deutschland kommen und in der Erstaufnahme vom Land versorgt werden. Dann ist natürlich die Frage, irgendwann endet ja die Landesunterbringung und die Menschen gehen dann in eine kommunale Unterbringung. Und da fangen dann manchmal die Probleme für manche Kommunen dann erst an, weil sie sich dann vor Herausforderungen gegenübergestellt sehen, wo sie nicht drauf vorbereitet sind. Und da wird eine Kommune erzählen, was braucht es dafür, dass wir die Menschen mit Behinderung und Pflege gut unterbringen können? Was ist dafür nötig? Wie sieht das bei uns aus in der Kommune? Sagen wir mal so eine Art Best Practice. Und damit man auch mal so ein Gefühl dafür bekommt, was haben die Menschen für Bedarfe? Was müssen sie zum Beispiel beantragen? Welche Hilfestellungen, welche Hilfsmaßnahmen sind dort nötig? Wird uns noch jemand aus einer Beratungsstelle ein paar Informationen geben? Aus einer EuTB-Beratungsstelle? Ich weiß gar nicht, ob du weißt, was das
Nein.
heißt.
Das EuTB, das klingt ja. wie, nein, keine Ahnung, irgendwas Europäisches.
Ja, nee, das heißt ergänzende unabhängige Teilhabeberatung und das ist eine Beratungsstelle, die gibt es deutschlandweit und die berät alle Menschen mit Behinderung und Pflegebedarf zu dem Antragsverfahren, zu den Leistungen, die ihnen zustehen und da hat jeder auch einen anderen Status, also auch bei uns ist es so, hat jetzt jemand eine Schwerbehinderung und hat die Rentenversicherung als Kostenträger oder hat jemand eine Unfallkasse als Kostenträger. Also da gibt es unterschiedliche Kostenträger, die Leistung übernehmen. Und wenn man jetzt so an jemanden Geflüchteten denkt mit Behinderung in einer Gemeinschaftsunterkunft, dann weiß der Sozialarbeiter meistens nicht so gut Bescheid in dem Antragsverfahren, weil das sehr kompliziert ist. Welchen Antrag brauche ich, wo stelle ich das und wie beantrage ich zum Beispiel einen Grad der Schwerbehinderung, wie mache ich das? Da wird uns jemand aus einer Beratungsstelle einen kurzen Einblick geben, wie sieht so ein Formular zum Beispiel aus oder welche Fehler kann man machen, was sollte man vermeiden, worauf muss man achten, welche Sachen kann ich überhaupt beantragen. Das ist zum Beispiel eine Beratungsstelle aus Arnstadt, das ist in Thüringen und auch das ist eine kleine Beratungsstelle, die der Malteser Hilfsdienst hat, so dass ich da auch so ein bisschen die Kompetenzen meines eigenen Trägers nutze und das so einbinden möchte.
Quasi multiprofessionelles Team, ja?
Ja, das so kann man das sagen. Und ich finde das eben auch wunderbar, weil ich diese Beratungsstelle schon besucht habe. Die haben sehr viel Erfahrung mit Geflüchteten, weil in der Nähe der Beratungsstelle ist auch eine Gemeinschaftsunterkunft. Und viele Menschen, die aus der Gemeinschaftsunterkunft dann in eine Wohnung gehen, bleiben ja als Klienten erhalten für so eine Beratungsstelle, sodass da auch ganz vielfältige Erfahrungen schon vorliegen. Und das möchte ich natürlich nutzen für dieses Online-Seminar.
Ja, ist ja auch natürlich sinnvoll, ne? Also warum dann irgendwelche Leute von außerhalb holen, wobei du das natürlich auch machst, aber so kannst du natürlich dann entsprechend auf die Ressourcen, wie man so schön sagt, zurückgreifen.
Ja, genau. Und bei meinem zweiten Workshop ist das nämlich auch so, dass ich da auf die Ressourcen so zurückgreife. Mein zweites Seminar heißt Sterben in der Einrichtung Umgang mit Tod. Und das war zum Beispiel eine Frage, die hatte eine Kommune aus Sachsen-Anhalt an mich gerichtet. Wir haben uns mal unterhalten, so wie wir öfter mal darüber sprechen, wie so die Arbeit läuft, was es derzeit so für Baustellen gibt. Und da sagte zu mir der Sachbearbeiter, ja, wir haben jetzt in einer Einrichtung zweimal schon jemanden tot aufgefunden. Das war für die Mitarbeiter ein Schock. Wie machen wir das? Wie gehen wir damit um? Dann habe ich dieses Thema so für mich aufgenommen und habe überlegt, wen könnte man dazu mal fragen, wenn man jetzt so ein Seminar zusammenstellt. Ja, und da ist mir jemand eingefallen vom Hospizdienst. Du hattest ja auch schon mal mit dem Hospizdienst gesprochen.
Ja, mit dem Herrn Doll, ja, ja.
Genau, du weißt so ein bisschen, was auch ein Hospizdienst leisten kann. Und da habe ich tatsächlich bei mir in der Geschäftsstelle jemanden gefunden, der zu diesem Thema ein bisschen theoretischen Input geben würde und da auch ein paar Hintergründe erzählt, was passiert jetzt mit den Menschen, die jemanden Toten finden, wenn sie ihn kannten, wenn sie ihn nicht kannten. Manchmal ist es ja auch die Frage, mochte ich den sehr, ist der vielleicht auch krank gewesen schon sehr lange, war das absehbar, dass derjenige stirbt? Das sind ja so Fragen, die auch ja so ein Befinden von den Mitarbeitern beeinflussen. Aber auch die Bewohner in der Unterkunft haben ja die gleiche Situation, dass sie den Mitbewohner vielleicht schon eine Weile begleitet haben, dass sie wussten oder sie wussten nicht oder waren auch überrascht von dem Sterben. Das sind ja unterschiedliche Ausrichtungen und darüber wird der Hospizdienst ein bisschen berichten. Und ich habe jemanden gewonnen von der Malteser Einsatznachsorge. Hast du das schon mal gehört? Weißt du, was das ist?
Also wenn du mich jetzt sehen könntest, dann würde ich ein riesengroßes Fragezeichen über meinem Kopf schweben haben. Nein, das ist mir neu.
Ja, und die Einsatznachsorge, das ist ein Team von Mitarbeitern, auch beim Malteser Hilfsdienst gibt es das. Die kümmern sich zum Beispiel um Mitarbeiter oder Rettungskräfte, die nach einer Katastrophe zum Beispiel ja die Mitarbeiter versorgen, Psychohygiene betreiben.
Ah, die machen so ein bisschen die Arbeit, wenn man hört, es ist ein Unfall und hier ist unser Polizeipsychologe, der sich jetzt die das erfahren haben, annehmen sozusagen.
Ja, genau, die so ein bisschen stabilisieren und die Leute beruhigen oder vielleicht auch einfach da sind und fragen, wie geht's dir? Das ein Stück weit auch verarbeiten helfen, so in dem ersten Schreckmoment. Und also ich könnte mir vorstellen, dass dort auch noch mal ein paar gute Hinweise so kommen für die Teilnehmer des Online-Seminars. Wie gehe ich mit den Leuten um? Was kann ich auch aus dem Erfahrungsschatz von einer Einsatznachsorge mitnehmen? Weil man schon sagen muss, dass jemand tot zu finden oder generell das Thema Sterben und Tod auch mit den Mitarbeitern schon einen traumatischen Eindruck hinterlassen kann oder die Leute sehr, sehr stark tangiert, dass der ein oder andere vielleicht auch nicht arbeitsfähig mehr ist, weil es ihn sehr stark beschäftigt. Da ist das sicherlich interessant zu hören, wie geht eine Einsatznachsorge um, womit sind die Leute konfrontiert. Ja, und weil das natürlich auch alles sehr praktisch sein soll, habe ich noch zwei Einrichtungen gewonnen, auch vom Malteser Hilfsdienst, eine Gemeinschaftsunterkunft und eine Erstaufnahmeeinrichtung, die auch hin und wieder mal mit diesem Thema konfrontiert sind. Das ist sicherlich ein Einzelfall, aber also ich denke, dass es gut ist, wenn man als Einrichtung da auch ein Ritual pflegt oder ein Prozedere hat für die Mitarbeiter und die Bewohner, wo man zeigt, so gehen wir damit um, so würdigen wir diesen Abschiedsmoment. Und ja, die werden so ein bisschen aus ihrem Alltag berichten, wie sie das so gestalten, sodass die Teilnehmer da auch sicherlich einen guten Eindruck bekommen, wie könnte man vielleicht für seine eigene Einrichtung das umwandeln oder was kann ich da für meine Einrichtung gebrauchen und für den Mitarbeiterschutz tun und wie kann ich mit den Bewohnern da auch ins Gespräch gehen dazu.
Finde ich interessant. Das geht ja doch schon ein bisschen über Gewaltschutz hinaus irgendwie.
Also ich denke schon, dass es auch ein Thema ist, was gewaltschutzrelevant ist, weil ich denke, wenn man das jetzt zum Beispiel nicht bearbeitet, dieses Thema, hat man eben schon auch ein Risiko für Gewaltmomente in der Einrichtung. Sagen wir mal, Frust und Unverständnis oder Enttäuschung kann auch bei manchen Menschen zu Aggression führen. Und das will man ja nicht. Man möchte ja auch einen gewissen Hausfrieden haben und dass die Menschen auch zufrieden und ruhig wohnen. Und wenn solche Einschnitte sind im Leben, ist es immer gut, auch da vorbereitet zu sein. Und dann hast du natürlich auch die Gewaltschutzmöglichkeit dann schon bedient, sagen wir mal so.
Ja, das ergibt tatsächlich Sinn. Ja. Ja, na, das ist ja nicht so ganz, ne? Man denkt jetzt, ah, jetzt geht's um Tod. Ja, was hat denn das mit Gewalt zu tun? Das verstehe ich jetzt nicht. Ne? Also, das ist so ein bisschen nochmal gut, dass du das erklärt hast. Aber du hast noch ein drittes Thema.
Ja, ein drittes Thema habe ich auch. Das hat sich so ein bisschen auch ergeben durch die Zusammenarbeit mit den Einrichtungen, die oft mir auch erzählt haben, dass sie vor 4-5 Jahren sehr, sehr viele ehrenamtliche Angebote hatten und das doch sehr gewandelt hat oder sich gewandelt hat, dass es da auch einen Rückgang gab an Akteuren. Und wenn man jetzt so ein bisschen guckt, was haben Ehrenamtliche sonst so geleistet, da gab es eben sehr viele Patenschaften, auch sehr viele Kleiderspenden, gerade auch so Kinderwagen, Schuhe, ja, Kindersachen generell, was man auch im Winter vielleicht braucht, wenn jetzt die Menschen zugewiesen werden und bekommen dann ein kleines Baby. Da ist natürlich auch so ein Winteranorak was Tolles. Aber auch für Männer neue Jacken, neue Schuhe, Hosen, also nicht neu gekauft, aber was man eben abgelegt hat, was man den Menschen in der Einrichtung zur Verfügung stellen kann. Solche Sachen sind kolossal zurückgegangen. Also das muss man schon ganz eindeutig so sagen. Und wenn ich in Einrichtung fahre, jetzt letzte Woche war ich in Schneeberg, da gibt es einfach ganz großen Bedarf. Das ist eben auch so infrastrukturell ländlich gelegen, dass da wenig Menschen so noch hinfahren wollen im Ehrenamt. Und man mir auch gesagt hat, dass könnte so viel besser laufen, hätte man wieder Ehrenamtliche. Das ist natürlich auch eine Herausforderung. Man muss es koordinieren. Man muss für die Ehrenamtlichen auch Wege schaffen, die gut sind, das gut abgrenzen vom Haupt- und Ehrenamt. Das muss auch eine Grenze geben. Aber es ist natürlich schade, wenn jetzt solche großartigen Leistungen nicht mehr da sind und viele Hauptamtliche eben das natürlich nicht mitmachen können. Das ist ganz klar. Also die Mitarbeiter sind immer vor Ort und werden jetzt nicht mit den Klienten groß aus der Einrichtung gehen, auch so Fahrten oder Begleitungen. Das ist eben nicht möglich in dem Rahmen. Oder auch eine Kleiderkammer zu bedienen mit Öffnungszeiten, das schaffen die hauptamtlichen Mitarbeiter teilweise nicht so gut, sodass da eine Unterstützung durchs Ehrenamt schon schön wäre. Ja, und da möchte ich einfach auch noch mal so ein bisschen dieses Thema so stricken, Ehrenamt als Ressource in der Flüchtlingshilfe, wo eben auch Teilnehmer erkennen, Mensch, ja, das ist zurückgegangen, vielleicht gewinne ich da noch mal jemanden oder ich schaue noch mal, dass ich mich da doch beteilige oder anders beteilige. Und da sind auch wieder meine Referenten Menschen aus der Praxis, die eben auch mit Ehrenamtlichen zu tun haben. Da konnte ich eine Ehrenamtskoordinatorin gewinnen, die in der Erstaufnahme in Schkeuditz-Dölzig sitzt. Das ist die Paula Butenschön. Und die hat eben auch sehr viel Erfahrung damit, Ehrenamt anzudocken an die Bedarfe einer großen Erstaufnahmeeinrichtung, wo wirklich auch noch sehr viel Unterstützung nötig ist. Sie hat einen sehr großen Fundus von Ehrenamtlichen und da hoffe ich einfach, dass man da auch für die Teilnehmer zeigen kann, was gibt es für Möglichkeiten, was braucht aber auch ein Ehrenamtlicher, der diesen Dienst macht. Dann habe ich noch einen Ehrenamtskoordinator gewonnen aus Apolda, das ist in Thüringen und das ist eine Stelle, die geschaffen wurde von der Kommune. Da ist die Ausrichtung ein bisschen anders, da guckt man einfach, wie kann ich die Geflüchteten in Vereine bringen, also die Geflüchteten aktiv beteiligen in Vereinen, die so ein Thema vielleicht haben, was dem Geflüchteten gut tut.
Also auch Sportvereine, allem drum und dran.
Ja, Sport, Musik, das sind so gute Themen. Aber ich habe auch gehört, das hatte mir der Ehrenamtskoordinator gesagt, sie gewinnen manchmal auch Menschen, die in Themen, in Vereine kommen, wie zum Beispiel in der Imkerei. weil jemand in seinem Heimatland auch Bienen gezüchtet hat oder dort ganz aktiv war oder in einem Gärtnerverein. Also immer so ein bisschen gucken, was sind so die Interessen, wo können die Geflüchteten auch ein Stück weit integriert werden in Systeme oder in Vereine unserer Gesellschaft. Das kann natürlich auch eine große Bereicherung sein für den Verein, dass es jemanden gibt mit Migration und Fluchterfahrung, Fluchthintergrund, wo man auch diese Kompetenzen ein Stück weit nutzt und einbaut. Also so ein Inklusionsgedanken eigentlich auch, Bereicherung durch Vielfalt zum Beispiel. Ja. Ja, genau, Ressourcen nutzen. Und ich habe auch noch die Einrichtung eingebaut als Referent sozusagen für dieses Online-Seminar aus der Einrichtung Schneeberg, in der ich war. Das ist eine Einrichtung der Malteserwerke und die das so ein bisschen auch beklagen, dass das Ehrenamt sich so gewandelt hat, die einfach auch darüber sprechen, was sie brauchen.
Warum hat sich denn das Ehrenamt so gewandelt? Was denkst du, hat es was mit Corona zu tun oder geht das Interesse vielleicht wieder zurück?
Naja, ich glaube, viele Ehrenamtliche haben am Anfang auch sehr, sehr viel geleistet, vielleicht auch ein Stück weit über die Kraft, so dass man auch vielleicht sagen kann, der ein oder andere ist da auch sehr erschöpft gewesen und braucht eine Pause. Und Corona kam dann noch dazu, hat ja auch den Zugang sehr erschwert, so dass man da auch wieder erstmal wieder Anlauf finden muss zu dem Thema. Ja, ich glaube auch, dass sich die Bedarfe etwas geändert haben, dass viele Geflüchtete andere Beratung oder Unterstützung brauchen durchs Ehrenamt als damals. Damals waren ja auch die Fachkräfte noch anders eingestellt. Also wenn du dich erinnerst, gab es 2015, 16 sehr viele Hallen und Zelte. Da war also jede Hand auch gebraucht, um vielleicht das Essen auszugeben oder eine gewisse Struktur zu schaffen in der täglichen Versorgung. Das ist ja jetzt sehr stark auch schon aufgebaut. Da gibt es auch viele Einrichtungen gar nicht mehr, die so provisorisch aufgebaut waren. Das ist ja jetzt auch sehr viel standardisiert schon. Aber dennoch gibt es ja sehr viele Problemlagen, wo man vielleicht eine Begleitung braucht zu einem Arzttermin oder eine Patenschaft beim Bereich Hausaufgabenhilfe. Und da wäre das schon schön, wenn da nochmal eine Erkenntnis kommt für den einen oder anderen Zuhörer oder auch ein Bewusstsein dafür, wenn ich Ehrenamt will, muss ich dafür auch Strukturen gut schaffen. Sei es jetzt ein Raum oder ein Ansprechpartner, der eben den Schlüssel rausgibt. Also da muss sich eine Einrichtung natürlich auch klar sein drüber, dass sie da auch ein Stück weit einen Weg ebnen muss dafür.
Hat sich Corona in deiner Arbeit, ne? Du merkst ja selbst gerade, im Ehrenamt scheint sich's wohl auszuwirken unter Umständen, nicht nur, aber auch. Aber deine Arbeit hat sich ja ganz schön viel online jetzt verlagert, hast du ja gerade erzählt. Also ne, das Online-Seminar, dann die Tagung, auch vielleicht zum Teil online, wer weiß, ob das irgendwie funktioniert. Was hat sich denn für dich, abgesehen von den Seminaren, noch verändert?
Ja, also ich hatte sehr lange ein Dienstreiseverbot. Das bedeutete eben auch, dass ich die Einrichtung vor Ort nicht besuchen konnte. Ich habe zwar im letzten Jahr sehr viele Unterkünfte besuchen können, aber eben immer nur so, wie es möglich war, wie es erlaubt war nach Corona-Schutzauflagen, dass man dagegen auch nicht verstößt. Es gibt ja auch einen Gesundheitsschutz. Ich habe zwar jetzt die Impfung und kann auch wieder meine Reisetätigkeit vorsichtig aufnehmen, aber man muss natürlich trotzdem an viele Abstände denken. Ja, ich konnte die Einrichtung nicht persönlich besuchen. Das war schon eine Herausforderung. Das war ein Umdenken nötig. Ich habe mich auch am Anfang ein bisschen geweigert, das online zu machen, weil ich immer dachte, also es ist besser, man ist doch persönlich vor Ort. Aber ich merke auch, dass die Einrichtungen selber mit sich sehr stark beschäftigt sind in ihrem täglichen Tun, auch wegen Corona. Und da froh und dankbar sind, wenn man sie erreichen kann, ohne dass sie große Fahrtwege auf sich nehmen. Und auch sehr viel Zeit haben sie gar nicht übrig, so dass so ein Format vielleicht von 2, 2,5 Stunden eine gute Größe ist, wo man sich vielleicht als Einrichtung mit den Mitarbeitern doch die Zeit nehmen kann, daran teilzunehmen. Und dass die Probleme und Fragen da sind, habe ich eben durch die ganzen Telefonate auch mitbekommen und durch die Mails, die mir die Etagen geschrieben haben, die Chefs dort oder auch die Mitarbeiter, auch die Sozialbetreuer, auch eine Kommune, so dass ich dann dachte, okay, dann schwenke ich so ein bisschen um und biete das auch an. Ich besuche jetzt auch wieder Einrichtungen, aber es war eben eine Weile überhaupt nicht möglich. Und in dieser Zeit habe ich zum Beispiel oft auch die Schutzkonzepte überarbeitet, die mir so Einrichtungen geschickt haben und habe dann dort mit den Einrichtungen daran gearbeitet, dass sich da was tut, dass sie da besser aufgestellt sind.
Also du bist auf jeden Fall nicht untätig gewesen, wie ich merke. Und ich denke, das Thema wird sich ja natürlich dann auch noch ein bisschen weiterziehen. Vielleicht hören wir uns bis dahin nochmal, mal schauen. Und ansonsten genießt die Sonne, heute soll es warm werden und dann sehen und hören wir uns an anderer Stelle wieder.
Ja, das wäre schön. Dankeschön, Michael.
Ja, ciao.
Tschüss.